Die Zeit der Diplomatie ist sowas von vorbei. Wenn alle Frauen auch nur 3 Stunden lang nichts tun würden, würde alles zusammenbrechen.
Feminismus bedeutet für mich ein Bewusstsein für die Herrschaftsverhältnisse und innerhalb dieser Herrschaftsverhältnisse das Erkennen der Diskreditierung der Frau.
Frauen, junge Frauen, Mädchen brauchen starke Vorbilder, um dieses andere, sie zurückhaltende, sie abwertende zu überwinden.
Wie männlich dominiert ist unser Geschmack?
Ich würde mir wünschen, dass Männer verstehen, dass sie, damit die Welt eine gleichberechtigtere wird, ihren Beitrag leisten müssen.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wieder mit dabei seid. Große Töchter kann man ja gratis hören und gratis abonnieren, aber wenn euch gefällt, was ihr hört und ihr dafür sorgen wollt, dass es Große Töchter noch ganz lange gibt und ich noch ganz viele Folgen produzieren kann, dann schaut doch mal rein unter steadyhq.com/großetöchterpodcast. Da könnt ihr den Podcast nämlich supporten und sozusagen freiwillig für ihn bezahlen. Als Dankeschön gibt es dann auch ein Goodie, je nachdem welches Paket ihr euch aussucht, und ihr bekommt eine Einladung zur Große Töchter Telegram-Gruppe und könnt an den regelmäßigen Stammtischen teilnehmen. Ich freue mich auf euch. In der heutigen Folge ist Mirna Funk zu Gast. Mirna ist Schriftstellerin und eine der wichtigsten jüdischen Stimmen in der deutschsprachigen Öffentlichkeit. Ihr aktuelles Buch Von Juden lernen, das im DTV-Verlag erschienen ist, behandelt 8 verschiedene jüdische Denkprinzipien, von denen man, so Mirna, auch als Nicht-Jüdin oder Nicht-Jude sehr, sehr viel lernen kann. Und genau darüber habe ich mich mit Mirna unterhalten. Außerdem sprechen wir über das Verhältnis von Religion, Religionskritik und Feminismus. Darüber, was Judentum mit Feminismus zu tun hat oder zu tun haben kann, darüber, wie jüdische Denktradition Mirnas Blick auf Feminismus prägt und natürlich auch darüber, was sie deutschsprachigen Feministinnen speziell nach dem 7. Oktober mitgeben möchte. Alle Steady-SupporterInnen von Große Töchter, das gilt auch für die Neuen, können das Buch Von Juden lernen von Mirna Funk übrigens gewinnen. Und zwar, wenn ihr mir bis 14. Mai, also wenn die nächste Folge erscheint, eine E-Mail schickt an großetöchterpodcast@gmail.com mit dem Betreff Gewinnspiel, und zwar von der E-Mail-Adresse, mit der ihr euch für euer Steady-Konto angemeldet habt, dann landet ihr im Lostopf. Viel Freude mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Mirna. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch heute. Ich beginne meine Podcast-Folgen immer mit der Frage, wer bist du und was machst du, weil ich meinen Gästen so ein bisschen die Möglichkeit geben will, sich vorzustellen. Und deshalb frage ich dich das heute auch. Wer bist du und was machst du?
Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit dir sprechen zu dürfen. Ich bin Mirna Funk. Ich bin 43 Jahre alt. Ich bin Schriftstellerin, Journalistin, Drehbuchautorin und Berlinerin und alte Ostberlinerin und lebe aber jetzt seit 10 Jahren ungefähr zwischen Berlin und Tel Aviv.
Und darum geht es ja auch zum Teil in deinem aktuellen Buch Von Juden lernen. Du beschäftigst dich ja grundsätzlich in deiner Arbeit sehr viel mit dem Judentum, auch mit Antisemitismus in Europa und sonst wo. Und genau, also das Buch heißt eben Von Juden lernen. Was können denn Nicht-Juden und Jüdinnen von Juden lernen?
Ach, ganz viel, wie man streitet. Das heißt, die Position eines anderen aushält, also eine Position, die vielleicht völlig konträr meiner eigenen ist. Man kann aber auch zum Beispiel lernen, was es bedeutet, wenn der Messias noch nicht erschienen ist und sich deshalb der Messias in den eigenen Reihen befinden kann und sich eine Art messianische Aktivität in jedem Einzelnen findet, um jetzt nur 2 Aspekte zu nennen, die ich in dem Buch anspreche und auf die ich in dem Buch eingehe.
Was bedeutet denn jüdisch sein für dich ganz konkret und in welchem Zusammenhang stellst du das auch so mit Feminismus und Frauenrechten? Wie hat das mit dir, was hat das miteinander zu tun für dich?
Also ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Fragen. Das erste ist, was bedeutet jüdisch sein für mich, ist eine Art ewiger Suche nach einer eigenen Identität. Also jetzt gar nicht so eine Suche, die unangenehm ist, im Sinne von, ich weiß nicht, wer ich bin, ich weiß nicht, wo etwas ist, ich muss mich jetzt erst finden, sondern eigentlich eine schöne, offene Suche, die bedeutet, ich darf mich weiterentwickeln, ich darf Neues dazulernen und ich darf aber auch Altes, von dem ich mich verabschieden möchte, alte Narrative, alte Ideen, alte Vorstellungen, einfach hinter mir lassen. Und in Europa Jude zu sein, in der Diaspora Jude zu sein, ist eine Sache, und Jude zu sein in Israel ist auch nochmal eine ganz andere. Und da ich mich zwischen diesen beiden Ländern eigentlich die ganze Zeit bewege, bewege ich mich auch zwischen einer und der anderen Identität. Und das hat am Anfang, glaube ich, noch für mich auch Schwierigkeiten bereitet und eine Art Chaos, inneres Chaos in mir ausgelöst. Aber ich halte das mittlerweile für eine enorm große Bereicherung, das haben zu dürfen. Das ist das eine jetzt zu der einen Frage. Die andere Frage, die muss man ja auch relativ komplex beantworten, indem man vielleicht erstmal auch sagt, wir müssen jüdisch sein auch von der Religion trennen. Also jüdische Kultur und jüdische Traditionen, die sind natürlich auch verknüpft mit dem Judentum selbst und der jüdischen Religion, aber gleichzeitig ist jüdisch zu sein ja auch eine Identität, ne? Also das Judentum ist eine, oder jüdisch zu sein ist eine Ethnoreligion, am Israel, also das Volk Israel, Juden sind das Volk Israels, und man betet auch morgens das Schma Israel, also es gibt eine ganz starke Verbindung zu dem Land. Und gleichzeitig, also es gibt das Land, es gibt das Volk des Landes und dann gibt es die Religion des Volks und dann gibt es all die Tradition und all die Kultur, die natürlich in all diesen Jahrtausenden von Jahren der Existenz jüdischen Lebens entstanden ist. Und zwar in Europa, aber auch in Amerika, in Asien und im Nahen Osten. Und dort, an all diesen Orten, gibt es natürlich auch unterschiedliche Interpretationen in Bezug auf die Rolle der Frau. Auch wenn man sich die jüdische Religion nach Religionszweigen anschaut. Ja? Also wenn wir irgendwie im Ersten würden dann immer denken, oh Gott, ja, im ultraorthodoxen Judentum, da dürfen die Frauen das nicht und müssen das und so. Und dann sage ich immer, ja gut, das ultraorthodoxe Judentum, das ist ein ganz kleiner Zweig des Judentums. Ich habe es auf eine spezielle Art und Weise interpretiert, auch in diesem Buch, und beginne eigentlich mit der Interpretation beim Anfang, nämlich bei der Genesis, also der Geschichte im Paradies. Im Judentum ist der Rauswurf, und ich mache das so, du siehst mich jetzt mit Anführungsstrichen, ist der Rauswurf aus dem Paradies kein Sündenfall. Im Judentum gibt es keinen Sündenfall. Ja, also das auch nochmal als Abgrenzung zum Christentum. Und im Judentum wird die Genesis als erster Augenblick der freien Wahl interpretiert. Das heißt, für die Juden hat Hashem, also der jüdische Gott, wird Hashem als Hashem bezeichnet. Der Name heißt das. Der jüdische Gott hat den Baum der Erkenntnis dort mit Absicht hingesetzt. Hätte er nicht gewollt, dass Eva und Adam die Möglichkeit der freien Wahl haben, hätte er ihnen nicht hinsetzen können. Das heißt, er gibt ihnen diese Möglichkeit zu entscheiden, ihm zu widersprechen. Denn der jüdische Gott, der mag gerne Widerspruch. Der will nicht, dass man ihm ergeben ist. Und in der Genesis, das wissen alle, ist es Eva, die Adam, verführt durch die Schlange, auch dazu führt, vom Baum der Erkenntnis zu essen, und dann fliegen sie eben aus dem Paradies. Aber sie beginnen ein neues Leben. Sie beginnen das Leben auf der Erde, das echte Leben, wenn man so will. Ja? Und diese Eva ist diejenige, die sich gegen Gott stellt und gegen die Regel und die diese Regel bricht. Mhm. Und in anderen Schriften, ich gehe auf ein ganz bestimmtes Loblied in meinem Buch ein, Eshet Chayil heißt es. Mhm. Das ist 3000 Jahre alt und wird an Schabbat rezitiert vom Mann des Hauses, wenn man so will, ja, also von ebenfalls von einem Mann, wer auch immer, der welche Rolle auch immer der Mann hat, aber es soll vom Mann rezitiert werden, denn es ist das Loblied an die Frau. Und was ganz interessant ist, in diesem Loblied ist es so, dass die Frau, der Frau gedankt wird und die Frau geehrt wird für sehr viele Eigenschaften. Dazu gehören solche klassischen Eigenschaften, wie wir sie im Allgemeinen hin Frauen nahelegen, kochen, backen, Kinder erziehen, nähen und den Haushalt. Aber, und das ist total wichtig, im selben Atemzug wird die Frau dafür geehrt, dass sie stark, tapfer ist, ein eigenes Geschäft hat, schlau ist, klug ist. Also das heißt, sie wird dort auch mit männlich konnotierten Eigenschaften bezeichnet oder interpretiert oder versehen. Und das heißt, in diesem Loblied Eshet Chayil wird sie sehr komplex dargestellt, genauso komplex wie Frauen und Männer ja auch sind, ne? Also Männer backen genauso gerne, wie sie bohren, und Frauen bohren genauso gerne, wie sie backen, ja? Und diese unterschiedlich männlich wie weiblich konnotierten Eigenschaften tauchen eben in diesem Loblied auf, und für mich erkennt man darin eben schon die einen, sagen wir mal, komplexeren Umgang und eine komplexere Sicht auf das weibliche Geschlecht und im Übrigen demnachher auch auf das männliche.
Du beschreibst ja sehr eindrücklich das Weiblichkeitsideal, das da irgendwie nachgezeichnet wird, auch als sehr anders als das Weiblichkeitsideal, das jetzt in anderen großen Weltreligionen, hochgehalten wird. Kann man das so verallgemeinen, dass das Judentum schon sozusagen eine komplexere Vorstellung von Weiblichkeit hat oder eine progressivere?
Ich würde das nicht verallgemeinern wollen. Okay. Ich hab mir dieses Loblied genommen, weil es 3000 Jahre alt ist und weil es an Schabbat rezitiert wird. Das heißt, eine wichtige Rolle hat in der jüdischen Tradition und auch im jüdischen Alltag. Wenn es jeden Freitag, ne, wenn es jeden Freitag rezitiert wird, dann hören dem alle zu. Mhm. Und das bedeutet, es ist Teil eines Blicks auf die Frau, und dieser Blick wird jede Woche wiederholt. Mhm. Und ich glaube, dass, wenn das getan wird, selbstverständlich auch der allgemeine Blick daran ausgerichtet ist. Mhm. Und ich bin ja keine Religionswissenschaftlerin und ich habe auch nicht Judaistik studiert und ich habe schon gar nicht alle jüdischen Schriften gelesen, die es zu lesen gibt, sondern ich habe mir etwas genommen, was eine Art Alltagsmoment beschreibt. Und in diesem Alltagsmoment steckt etwas enorm Progressives. Und ich fand, dass das doch sehr interessant ist, dass es das gibt.
Ja, in demselben Kapitel, glaube ich, ist das, wo du dann auch noch den Begriff Toxic Femininity verwendest. Mhm. Was meinst du denn damit?
Ich meine damit eigentlich das Gegenteil von, oder das nicht das Gegenteil, sondern das Ebenbild von Toxic Masculinity. In dem Moment, wie Aspekte unserer eigenen Persönlichkeit ignoriert und reduziert werden, ergibt sich eine Art toxische Komplexreduktion. Das heißt, eine Frau, die glaubt, auf ihre weiblich konnotierten Eigenschaften reduziert sein zu müssen und ihr Leben danach auszurichten, was im Allgemeinen als weiblich gilt, lebt ein reduziertes Leben und das halte ich für toxisch. Genauso wie ich es toxisch finde, wenn Männer nicht weinen dürfen oder sich gegenseitig berühren dürfen oder umarmen dürfen, sondern sich irgendeinem merkwürdigen, maskulinen Blick verschreiben und dabei wichtige Aspekte ihrer menschlichen Persönlichkeit ignorieren.
Es gibt ja dann auch noch ein Kapitel mit dem, ich kann das wahrscheinlich nicht aussprechen.
Ist nicht schlimm.
Sedaka, genau. Und das beschreibst du ja auch als im Prinzip, wo es darum geht, sich aus der eigenen Unmündigkeit zu befreien. Mhm. Man kann es vielleicht auch irgendwie mit Empowerment so ein Stück weit umschreiben. Was hat denn Feminismus mit, also dein Feminismus mit diesem Begriff zu tun? Weil du bist ja auch eine sehr laute Kritikerin von einigen dominanteren Feminismusströmungen, auch in deinem Buch Who Cares. Hast du das artikuliert? Wie siehst du das in Zusammenhang oder was hat das miteinander zu tun?
Ich glaube, wichtig zu verstehen ist, dass das Judentum eine extrem emanzipatorische Kultur ist und eben eine Kultur, in der auch die Vorstellung vom freien Willen und Handlungsfreiheit und Selbstständigkeit und Mündigkeit enorm im Zentrum steht. Und man gleichzeitig verstehen muss, dass Juden in der europäischen Welt, aber auch in der Levante, also im Nahen Osten, nach der Vertreibung aus Israel, also 70 nach Christus, in die Diaspora, unterdrückt wurden. Es ist eine ganz klassische Kultur, die diskriminiert wurde in Europa und eben auch im Nahen Osten, die ghettoisiert wurde, die verfolgt wurde, die als Mensch zweiter Klasse gelebt hat, die bestimmten Berufen nicht nachgehen durfte, eine Gruppe, die nicht studieren durfte und die sich anpassen musste, um so leben zu können wie die Mehrheit um sie herum. Und das Interessante und ist, dass trotz dieser enorme Diskriminierung, die Juden erlebt haben, 2000 Jahre in Europa und im Nahen Osten, ihr Fokus auf was kann ich immer im Zentrum ihres Alltags und ihres Lebens stand und nicht der Fokus auf was ist mir nicht möglich. Und diese, sagen wir mal, in diese intellektuellen Fußstapfen trete ich auch, wenn es um meinen, in Anführungsstriche, Feminismus geht. Ich glaube ja, dass es mir weniger um die Emanzipation von Frauen als die Emanzipation des Menschen geht. Mir ist es genauso wichtig, dass Männer wie Frauen sich als mündige Wesen verstehen und als Objekte mit Handlungsfähigkeiten. Egal wie begrenzt der Handlungsspielraum ist, der ist bei jedem unterschiedlich begrenzt. Bei Männern, die aus sozial niedrigen Schichten kommen, genauso wie bei Frauen, die möglicherweise aus sozial viel höheren Schichten kommen. Und die einen können aufgrund ihrer Herkunft und dem Status innerhalb der Gesellschaft dort handlungsfähig sein und die anderen können dort zum Beispiel an einer anderen Stelle handlungsfähig sein und auch nicht handlungsfähig sein. Und mir ist es immer wichtig gewesen zu sagen, schaut doch eher auf was könnt ihr, als auf was könnt ihr nicht. Und denn dieses was könnt ihr ist auch hilfreich und solidarisch anderen gegenüber. Und das beweist auch dieses Prinzip der Tzedaka. Also in der Tzedaka gibt es ja 8 Stufen, Menschen zu unterstützen. Und diese Stufen der Unterstützung des anderen und dieses Solidarprinzip eigentlich, das jüdische Solidarprinzip, ist hierarchisch angeordnet. Es gibt die Unterstützung, es gibt eine ganz niedrige Unterstützung und dann gibt es eine ganz hohe Unterstützung, also die sozusagen die beste Form der Unterstützung. Und im Judentum ist die beste Form der Unterstützung, jemand anderen dabei zu unterstützen, keine Unterstützung mehr zu brauchen. Und in dem Moment, wie ich meinen Handlungsspielraum, der mir gegeben ist, aufgrund meiner Herkunft, meiner sozialen Klasse, meiner körperlichen Verfasstheit und so weiter, diesen Handlungsspielraum bestmöglich auszunutzen und durch das Ausnutzen dieses Handlungsspielraums auch die Handlungsspielräume anderer Menschen zu verbessern. Und das ist Solidarität für mich. Und ich glaube, dass das in den letzten 10 Jahren, in denen ich mich ja schon zu feministischen Themen auch äußere, dass das nicht verstanden wird. Ich werde ja immer als so eine neoliberale, was auch immer, verstanden, die irgendwie Egoist sind oder als was die mich da alles irgendwie interpretieren. Das ist mir auch mittlerweile total egal. Aber sie verstehen auch einfach nicht, woher ich komme. Sie verstehen auch nicht, was Judentum ist. Und sie verstehen nicht, wie dass Solidarität wirklich auch bedeutet, jemanden mitzunehmen. Und um jemanden mitnehmen zu können, muss ich halt auch selber mich vorgekämpft haben. Mhm. Ja. Dabei zu sein, ganz vorne und Hürden zu überqueren und Hürden zu überspringen, genauso wie das die wichtigen Feministinnen vor 100 Jahren, über 100 Jahren für uns getan haben, vor 150 Jahren. Die haben ja nicht, dem wurde ja kein roter Teppich ausgelegt. Die haben gekämpft in ihren begrenzten Handlungsspielräumen, damit es 100 Jahre uns später besser geht. Und dafür mussten sie natürlich auch mit Ellenbogen gegen Widerstände ankämpfen. Mhm. Und das gehört dazu. Das gehört dazu, um das Leben für andere Menschen später, für meine eigenen Kinder, für andere Frauen um mich herum zu verbessern. Wenn ich mich nicht in eine Führungsposition katapultiere, dann kann ich in einem Unternehmen nicht den Arbeitsalltag von zum Beispiel Frauen und Müttern verbessern oder von Vätern, ja, sondern ich muss in dieser Position sein und dann muss ich natürlich auch noch den Mut haben, wenn ich in dieser Position bin, Bedingungen für zum Beispiel Mütter und Väter zu verbessern.
Ich finde, Feminismus braucht immer so ein bisschen einerseits die Kritik sozusagen an Strukturen, aber dann gleichzeitig auch eben das, was man Emanzipation nennt, also so ein emanzipatorisches Element. Und ich bin da mit dir einer Meinung, dass das irgendwie fehlt aktuell. Also es gab ja früher auch so diesen Begriff der Emanze, der ist irgendwie nicht mehr so aktuell, aber den finde ich eigentlich ganz gut, weil ich finde, das braucht es nämlich auch. Also es braucht Feminismus und Emanzipation, also Kritik an der Struktur und aber gleichzeitig auch emanzipatorisches Handeln von Einzelnen. Mhm. Ja.
Absolut, es braucht beides. Ja. Also es braucht absolut die Kritik am System. Wir haben in Deutschland ein riesiges Betreuungsproblem, das hat allerdings auch die Bundesrepublik, möchte ich jetzt mal sagen, sich selbst auch irgendwie leider zuzuschreiben. Und da ist einfach die letzten, weiß ich nicht, 20 Jahre wenig passiert. Generell ist da wenig passiert an Entwicklung, was total tragisch und traurig ist. Und das müsste eigentlich passieren und es wäre wichtig. Und gleichzeitig können wir uns nicht darauf ausruhen, sondern müssen selbst handeln. Und dann will ich immer wieder darauf verweisen und sagen, es gibt sogenannte Opfergruppen, die seit Jahrhunderten und Jahrtausenden trotz ihrer Unterdrückung sehr wohl handlungsfähig geblieben sind und große gesellschaftliche und kulturelle Veränderungen geschaffen haben.
Es gibt ein paar Punkte, wo wir uns, glaube ich, nicht einig werden. Und das eine ist, du bist gegen Quoten. Habe ich das richtig rausgelesen aus deinem Buch?
Ja, ich bin gegen Quote, ja.
Warum?
Weil ich wirklich nicht glaube, dass es das braucht. Ich gucke mir die Teilzeit, die Statistiken an von Frauen, von arbeitenden Frauen, und das ist so gering. Also es gibt nur 30% Vollzeit arbeitende Frauen, 40% der Frauen arbeiten in Teilzeit, 30% arbeiten gar nicht. Ja.
Also Erwerbsarbeiten nicht
mehr. Erwerbsarbeit, genau. Ja, genau. Und wenn nur 30% Vollzeit arbeiten, dann ist das natürlich kein Wunder, dass wir in den Führungsetagen nicht genug Frauen haben. Also ich komme auch aus dem Osten.
Ja.
Und da hatten wir eine Erwerbstätigkeit von 91%. Dann sagen mal, aber Frauen haben dann trotzdem mit der Hausarbeit und so. Ja, das ist nochmal eine andere Sache. Darüber kann man immer wieder sprechen. Das ändert aber nichts daran, dass Erwerbstätigkeit ökonomische Unabhängigkeit bedeutet. Und Erwerbstätigkeit bedeutet auch, mit Männern im Arbeitsleben zu tun zu haben und natürlich auch eine Vollerwerbstätigkeit, und die ist mittlerweile, die ist eben immer noch in Deutschland das Novum, auch darüber, das nicht das Novum, sondern der Standard, und auch darüber kann man sich natürlich auf einem anderen Blatt unterhalten, sollte das so sein oder nicht, ja, aber das ist nochmal was anderes. Solange das so ist, braucht man sich nicht wundern. Also man braucht sich nicht wundern, dass zu wenig Frauen in Führungsetagen sind. Und ich glaube, das liegt leider zu einem Großteil an der fehlenden Erwerbstätigkeit von Frauen und auch an der fehlenden Vollerwerbstätigkeit von Frauen.
Hat das aber nicht auch damit zu tun, dass die Arbeit zu Hause so ungleich verteilt ist? Also es hat doch auch damit zu tun, dass Männer sozusagen zu wenig in der Reproduktionsarbeit und im Haushalt übernehmen, oder?
Also ich bin ja alleinerziehend.
Ja. Ne?
Und mir fällt das wirklich wie vielen Alleinerziehenden schwer, mich immer darüber zu unterhalten, wie Arbeitsteilung im Haushalt mit dem Partner aussieht.
Ja, ja.
Ich habe die nicht, habe die nie gehabt und bin voll erwerbstätig, wie im Übrigen. Im Übrigen ist die Quote bei Alleinerziehenden, also die Vollerwerbstätigkeitsquote bei Alleinerziehenden, viel höher als bei Frauen, die noch einen Partner haben.
Yeah.
Und daran erkennt man übrigens natürlich auch, dass wenn es sein muss, geht es nämlich. Und wenn es nicht sein muss, dann mag ich es halt nicht. Und in dem Moment, wie ich als Frau entscheide und ihm sage, ich möchte jetzt 40 Stunden die Woche arbeiten und in eine Führungsposition, dann musst du halt, also ich meine, warum geht sie dann nicht einfach morgens aus dem Haus und lässt ihn mal so mit den Haushaltstätigkeiten sein? Also man muss den ja auch, also nur weil er nicht macht, ich akzeptiere, dass er nicht macht. Ne? Also es ist nicht immer, ich kann nicht erst ihn daran gewöhnen, dass er jetzt auch mal die Kinder in die Kita bringt und die Spülmaschine ausräumt, während ich immer noch in Teilzeit stecke. Da sagt er die ganze Zeit, warum muss ich das machen? Ich arbeite 40 Stunden die Woche, du nur 15. Was willst du jetzt von mir, dass ich schon wieder das Kind von der Kita abhole? Und ich sage das ganz ehrlich, also jemand, der so viel arbeitet wie ich, und ich hätte jetzt einen Partner, der arbeitet nur 15 Stunden die Woche und der will jetzt, dass ich das Kind von der Kita abhole, da will ich dem auch einen Vogel zeigen und sagen, ey, hör mal zu, Boy, ich hole hier gar nichts ab von der Kita mit deinen 4 Stunden am Tag. Also entweder besorgst du dir einen Job, wo du so viel arbeitest wie ich, und dann können wir uns gerne darüber unterhalten, wie wir uns das Kind aufteilen. Aber warum sollte ich? Ich meine, ich schaffe hier das ganze Geld rein. Ich habe die finanzielle Verantwortung für die gesamte Familie. Ich weiß als Alleinerziehende, was das bedeutet, die komplette finanzielle Verantwortung für eine ganze Familie zu haben. Und ich habe glücklicherweise nicht noch einen Ehepartner, den ich aushalten muss. Und ich habe nur ein Kind. Und ich wache trotzdem morgens auf mit Herzrasen und weiß nicht, wie ich in 3 Monaten die Miete zahlen muss. Ne? Mhm. Also das sind alles so Sachen, über die wird dann auch gerne nicht nachgedacht. Und ich habe da große Schwierigkeiten, mich da irgendwie so liebevoll reinzudenken in so eine 15 Stunden arbeitende Frau. Also das ist wirklich, also ich, das wäre es für mich, das ist Däumchen drehen für mich, ja, so.
Was ich sehr spannend fand, ist, es gab in Österreich während des ersten Corona-Lockdowns gab es so eine Zeitverwendungsbefragungsstudie. Und da hat man herausgefunden, dass Frauen, die allein erziehen, also die quasi alleine für Kinder zuständig sind und also Alleinerziehende, sind, weniger Haushaltsarbeit machen als Frauen mit Partnern. Das heißt, es scheint auch so einen ganz großen Teil oder zumindest einen Teil der Haushaltsarbeit zu geben, der anfällt, weil Partner da sind. Also sozusagen, dass man dann ein Kind mehr in Form des Mannes zu Hause hat. So sieht es ein bisschen aus. Und das ist etwas, was ich auch sehr eindrücklich fand. Weil das sage ich auch, dass du beide gemeint hast, alleinerziehende Frauen erwerbsarbeiten mehr. Ja, das macht dann insofern Sinn, als dass sie dann nicht auch noch einen Mann zu Hause bekümmern müssen. So.
Ja, also ich finde wirklich, eine Frau muss überhaupt niemanden bekümmern. Ich hatte ja einen Partner und auch einen Vater zu meiner Tochter. Also die ist ja nicht durch Luftbestäubung entstanden. Ja. und den habe ich sehr geliebt. Aber der war leider komplizierter zu pflegen als so eine Hauspflanze und stand aber nur so rum. Und da habe ich dann ja auch die Entscheidung getroffen, aufgrund seiner fehlenden Qualitäten als Mensch mich von ihm zu trennen. Das kann ja jede Frau selber. Also ich muss für keinen Mann die Schuhe kaufen, die Socken waschen oder seiner Mutter das Geburtstagsgeschenk kaufen. Also das ist, wenn Frauen das machen, dann ist das ihre freie Entscheidung. Sie kommen dafür nicht ins Gefängnis und nichts passiert ihnen, außer was ihnen passieren kann, ist, dass sie natürlich alleine und ohne Partner sind. Ne? Mhm. So. Und das muss dann jede Frau selbst entscheiden, was ihr wichtiger ist und was ihr nicht so wichtig ist. Und wenn ihr wichtiger ist, einen Partner zu haben, dann sollte sie sich aber nicht beschweren, wenn sie die Socken wäscht und wenn das dazugehört. Ne? Also wenn er dann geht. Oder sie akzeptiert, dass sie die Socken nicht waschen will und hält aus, dass das dazu führt, dass der Partner weg ist. Und dann kann sie sich ja fragen, was war das eigentlich für ein Dude, den sie da zu Hause hatte. Also ich finde, es gibt ja ganz viele, denen ist die Tatsache, nicht allein zu sein und in einer Partnerschaft zu leben, das wert. Und das muss man dann auch anerkennen. Und ich finde aber auch, dass sie dann nicht sagen darf, das ist hier alles der totale Horror und ich will das anders. Ne? Also, weil sie kann jederzeit diesen Horror, und ich rede jetzt nicht von, er sperrt sie ein und er schlägt sie, ne? Also ich rede von einer ganz normalen Beziehung, die nicht gleichberechtigt aufgeteilt ist. Und an dieser Stelle hat sie in der Welt, in der wir heute leben, jede Freiheit, diesen Mann zu verlassen, so wie ich das auch getan habe. Also es war dann auf jeden Fall hart und schwer 2 Jahre und jetzt bin ich eben alleinerziehend und wuppt das alleine. Aber dafür, dass er die Spülmaschine nicht ausräumen wollte, dafür räumt jetzt meine 8-jährige Tochter sie aus. Und damit hat sich das gelohnt.
Weil du vorhin schon das Wort Bestäubung genannt hast. Eins dieser 8 Prinzipien oder 8 Philosophien, oder wie würdest du das umschreiben?
Ja, Denkprinzipien oder so.
Ja, ja. Ist das Prinzip Yada, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Yada, genau. Ja. Und da geht es eben um so den jüdischen Blick auf Sexualität. Mhm. Und der ist ja sehr anders als zum Beispiel im Christentum oder auch im Islam, soweit ich das verstanden habe. Es geht da darum, dass Sex auch eine Form von Kommunikation ist, eine Form von Anerkennung füreinander und auch dem Lustgewinn dient und nicht nur der Reproduktion.
Ja, und noch viel wichtiger, der Mann hat die Mitzwa, also das, es gibt das Gebot für den Mann, die Frau zu befriedigen, also sie zum Orgasmus zu bringen. Mhm. Und der, das ist seine Pflicht, ne? Also das ist eine, die männliche Pflicht im Judentum, ist die Frau zu befriedigen. Und wenn diese Frau sexuell nicht befriedigt ist, kann sie die Scheidung einreichen. Andersrum gilt das nicht. Das ist ein bisschen wie dieses, dieses Gesetz, was seit Jahren schon versuchen, Feministinnen zu stürzen, wenn man in der Ehe nicht die Ehe vollzieht oder irgendwie sowas, ne?
Ja, ja, ja.
Genau, das gibt es ja. Aber das, und das gibt es, wenn man so will, auch im Judentum. Allerdings, die männliche Seite, also, der Mann muss die Ehe vollziehen, nicht die Frau, damit die Scheidung eingereicht oder nicht eingereicht werden muss. Und
Ehe vollziehen bedeutet auch nicht einfach nur Sex haben, sondern es bedeutet Sex haben, der der Frau Spaß macht.
Genau, nein, Lust. Ja, ja, also ja, ja. Die Frau, also es geht nicht um, im Judentum geht es übrigens auch, geht es nicht nur um Fortpflanzung. Also Sex ist nicht für Fortpflanzung, ist auch für Fortpflanzung, aber er ist vor allem für die Beziehung, für das Aufrechterhalten der emotionalen Beziehung zwischen Mann und Frau. Er soll auch einmal die Woche stattfinden, nämlich an Schabbat, also zwischen Freitagabend und Samstagabend. Und da geht es wirklich eben nicht darum, jetzt müssen irgendwie zwei übereinander her und so, damit da irgendwie ein Kind bei rauskommt, sondern es geht ganz stark darum, dass diese andere Form von Nähe und Kommunikation miteinander ausgetauscht wird. Und ich finde das, und es kann auch, also im Judentum ist Sex also auch überhaupt nicht negativ konnotiert, auch nicht schmutzig oder böse oder man darf daran nicht denken oder sowas, ne? Also all diese Sachen, die man so aus dem Christentum kennt, gibt's alles gar nicht. Und man kann auch auf alle Arten und Weisen miteinander Sex haben. Also man kann Analverkehr haben, man kann Oralverkehr haben, man kann machen, was man möchte, solange es einvernehmlich ist, klar, und solange es die Partner miteinander genießen und die Beziehung zueinander damit sich entwickelt und gefestigt wird. Mhm.
Welche Position gibt es denn im Judentum zu Homosexualität? Also ich meine, ich gehe davon aus, es gibt da verschiedene Auslegungen wie genau. In jeder Religion, aber genau. Wie würdest du das interpretieren?
Also klar, dass in so den ursprünglichen uralten Texten ja auch Homosexualität nicht erlaubt war, aber das Judentum hat sich immer der Entwicklung innerhalb der Gesellschaft auch angepasst. Und deswegen haben wir auch zum Beispiel in Israel, gibt es auch, also ist Homosexualität natürlich überhaupt nicht strafbar und total erlaubt und Paare dürfen heiraten und also homosexuelle Paare, ob das jetzt Frauen oder Männer sind, dürfen heiraten und das ist mittlerweile, also wie gesagt, ich glaube, wenn man sich in ultraorthodoxen Sekten oder so rumtreibt, dann wird das genauso merkwürdig reaktionär betrachtet wie in anderen Religionen oder in anderen fundamentalistischen Auslegungen von Religion. Aber das ganz normale Standardjudentum, mit dem wir es so zu tun haben, also da ist Homosexualität mittlerweile völlig, völlig normal und völlig unproblematisch. Und wenn man mal in Israel war und vor allem in Tel Aviv, das ist ja so the city of the gays, da muss man ja, da kommt ja auf einen heterosexuellen Mann, kommen halt irgendwie drei Schwule. So, da muss man als Frau mal ein bisschen suchen, was da übrig bleibt.
Ja, ich habe jetzt noch eine Frage, die eine Hörerin auch ähnlich gestellt hat. Und zwar, ich selber bin ja, ich würde sagen, Agnostikerin. Ich würde nicht sagen Atheistin, aus intellektueller Ehrlichkeit heraus würde ich sagen Agnostikerin, weil man kann ja nie wissen. Ne? Aber ich sehe so Religionskritik immer auch als relevanten oder als einen ganz zentralen Bestandteil von Feminismus eigentlich. Mhm. Und da ist so nochmal die Frage, und vielleicht hast du es schon ein Stück weit beantwortet, aber wie sind Religion und Feminismus denn überhaupt vereinbar? Und eine Hörerin hat da eben gefragt, ist es nicht so, dass man sich dann immer irgendwie Teile raus pickt und zurecht interpretiert und wie du das vereinst miteinander.
Also ich finde, ich muss ja sagen, ich würde mich ja auch nicht als religiös bezeichnen und ich verhalte mich auch nicht according to Judaism. Ne? Also ich halte den Schabbat nicht so, wie man den Schabbat halten soll. Ich mache so das, was wirklich der Großteil, glaube ich, aller Juden in dieser Welt macht. Also diesen von diesen 15 Millionen, wir nennen das Do-it-yourself-Judentum. Und jeder macht so ein bisschen so, wie er will. Und man muss auch dazu sagen, das ist im Judentum angelegt. Also im Judentum ist angelegt, es gibt wahnsinnig viele Regeln, aber im Judentum ist angelegt, dass, obwohl es so viele Regeln gibt, diese Regeln auch immer zu brechen. Es gibt einen jüdischen Witz, der das total genial beschreibt. Und zwar kommt ein Mann in einen Fleischer, in eine Metzgerei und sagt, zeigt so mit dem Finger irgendwie hinten auf die Theke oder was auch immer und sagt zu dem Metzger, diesen Fisch hätte ich gerne. Und also ein Jude, ja, sagt, diesen Fisch hätte ich gerne. Und dann sagt der Metzger, aber Herr Abraham, was auch immer, das ist Schwein. Und dann sagt der Jude, ich wollte nicht wissen, wie der Fisch heißt.
Ja.
Und im Judentum ist Schweineessen natürlich verboten, ja?
Ja, ja.
Also das heißt, es ist alles so ein bisschen auch, wie es mit der Genesis ist und dem Baum der Erkenntnis. Alles ist voller Regeln und gleichzeitig darauf angelegt, diese Regeln zu brechen. Und dann ging es mir und ja vor allem auch darum, mich auf jüdische Kultur und jüdische Philosophie zu konzentrieren. Ja. Und jüdische Kultur und jüdische Philosophie und das eben auch nochmal getrennt von der Religion ist absolut fantastisch mit Feminismus vereinbar.
Ja. Und das zeichnest du in deinem Buch ja, finde ich, sehr eindrücklich auch nach. Ich finde es auch schön, dass Hannah Arendt und Martin Buber und so weiter sozusagen zu Wort kommen in deinem Buch. Ich würde jetzt gerne noch eine ganz andere Frage stellen. Ja. Und zwar, du bist ja einer der relevantesten jüdischen und zionistischen Stimmen jetzt im Diskurs in Deutschland oder ich würde sagen im deutschsprachigen Raum allgemein. Und das ist ja vor allem nach dem 7. Oktober wahrscheinlich nochmal ein ganz großes Stück schwieriger als davor. Deshalb meine Frage, wie geht's dir aktuell?
Ja, wie geht's mir? Also ich glaube, es gibt so zwei Ebenen. Ne? Es gibt diesen Survival-Mode und in dem stecke ich gerade so total und ich bin gerade dabei, ich habe so eine total abgefahren große Energie und bin gerade dabei, so ganz viele Dinge auf den Weg zu bringen und zu verändern und zu tun und zu machen. Und gleichzeitig stecke ich in einem totalen Schock und so einer tiefen Trauer. Und das ist krass abgefahren, wie diese beiden Dinge getrennt voneinander gleichzeitig existieren können. Und ich bin ja jetzt gerade erst von einer Woche aus Tel Aviv zurückgekommen. Ja. Auch dort sieht man das. Also es wird irgendwie weitergemacht und nicht aufgegeben. Wir kennen das ja auch an diesem Spruch am Israel Chai, ne? Das jüdische Volk lebt. Es geht ganz stark, wir sagen Lechaim auf das Leben, wenn wir anstoßen miteinander. Leben, das Leben zu leben, am Leben zu bleiben, die Hoffnung nicht zu verlieren. Uns enorm in so eine Aktivität zu gehen, ist ein zutiefst jüdisches, ein zutiefst jüdischer Impuls, ja. Und das ändert aber nichts daran, dass ich im Auto sitze und einen Song höre und anfange zu weinen. Und ich glaube auch in den letzten 6 Monaten noch nie so viel geweint habe und man kann mich auch ich kann jede Sekunde anfangen zu weinen, obwohl ich vor dir sitze und lache. Aber auch das, ne, also auch dieser jüdische Humor, das Leid, was einem irgendwie passiert und das Verrückte, was man erlebt als Jude aktuell, irgendwie in Humor zu verwandeln und dabei das Leben nicht zu vergessen, So würde ich, glaube ich, das beschreiben, wie ich mich im Moment fühle.
Du kritisierst ja auch sehr den Umgang der deutschsprachigen Feministinnen mit dem 7. Oktober und mit allem, was danach passiert ist. Was ist so da deine, was wäre so deine wichtige Message an alle, die da jetzt zuhören? Weil ich glaube, dass einige auch zuhören von den Leuten, die du kritisierst.
Ich glaube, dass überhaupt nie
beim
Podcast. Die Mörderfunk, der höre ich nicht zu. Also, ich glaube, dass sie sich fragen sollten, warum Juden nicht in den Minderheitendiskurs mitgenommen werden. Und ob das möglicherweise an dem antisemitischen Vorurteil einer Elite liegt. Weil es gibt ansonsten keinen Grund dafür, 15 Millionen Menschen auf dieser Welt, also 0,2% der Bevölkerung, nicht in einen Minderheitendiskurs zu inkludieren.
Ja, das ist eine sehr gute Frage zum Schluss. Ich hätte noch irgendwie 100 Fragen an dich, aber wir haben keine Zeit mehr.
Das Vielleicht, Kind muss zum Zahnarzt.
Ja, wir wiederholen das einfach irgendwann.
Genau, ich habe mich sehr gefreut.
Ich habe mich auch sehr gefreut. Vielen lieben Dank, liebe Mirna.
Dankeschön, Bea. Alles Liebe.
Dir auch.
Vielen lieben Dank, Mirna, für das Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Alle relevanten Links, inklusive die Links zu Mirna Funks Homepage, Social Media Accounts und den Link zu ihrem Buch von Juden lernen, das im DTV Verlag erschienen ist, findet ihr in den Shownotes. Dort findet ihr auch den Link zu Steady, wo ihr große Töchter supporten könnt. Und wenn ihr SupporterInnen seid, dann könnt ihr ein Exemplar von Mirna Funks Buch gewinnen, und zwar bis 15. Mai, wenn ihr mir ein E-Mail schreibt mit dem Betreff Gewinnspiel. Große Töchter könnt ihr überall hören und abonnieren, wo es Podcasts gibt, auf Apple Podcasts, auf Spotify und so weiter und so fort. Und dort könnt ihr Große Töchter auch mit 5 Sternen bewerten, worüber ich mich sehr freuen würde. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, wenn ihr diese Folge auf Social Media teilt oder euren Freundinnen und Freunden vom Podcast erzählt. Und wenn euch Große Töchter nicht gefällt, dann empfiehlt den Podcast doch an jemanden, den ihr nicht mögt. Dann haben wir alle was davon. Große Töchter findet ihr auf Instagram @großetöchterpod. Mich findet ihr überall auf Social Media, außer auf TikTok, das verweigere ich noch, als @FrauFrasel. Und wir hören einander wieder in 2 Wochen. Bis dahin, nicht kleinkriegen lassen.